Hallo und willkommen zu unserer heutigen Betrachtung. Wir schauen heute mal auf Cross-Plattform-App-Entwicklung, also wie man Apps baut, die auf Android und iOS laufen, ohne alles doppelt zu machen. Wir stützen uns da auf einen Text, der das Thema beleuchtet. Und unser Ziel für dich ist, rauszufinden, was das genau ist, was es bringt, wo vielleicht Probleme lauern und ja, wann das für dich wichtig sein könnte. Eine App für alle klingt ja erstmal toll, oder?
Absolut. Und die Idee dahinter ist ja auch sehr verlockend. Stell dir vor, du entwickelst einmal und die App läuft, naja, fast überall.
Gerade bei den Zahlen, oder? Weltweit gibt's ja was über 7 Milliarden Smartphones?
Genau, 7,3 Milliarden sind es ungefähr. Das ist für viele Firmen natürlich super attraktiv. Nicht für jede Plattform, also iOS und Android als die großen, eigene Teams und eigenen Code pflegen zu müssen.
Okay. Lass uns das mal aufdröseln. Die Quelle, die wir haben, nennt ja klare Vorteile. Kosten sparen zum Beispiel.
Stimmt, da ist die Rede von so 10-30% weniger Kosten für Entwicklung und auch Support.
Weil man eben nur eine Codebasis hat, die man pflegen muss. Macht Sinn.
Ja, und da passt auch die Angabe aus dem Text gut rein, dass man mit diesen Cross-Plattform-Tools teilweise 60-85% des Codes wiederverwenden kann. Das ist schon eine Hausnummer.
Und das führt ja dann sicher auch zum nächsten Punkt, schneller am Markt sein.
Ganz genau. Bis zu 30% Zeitersparnisse sind da wohl drin, laut unserer Quelle. Das ist natürlich Gold wert, wenn du schnell ein erstes Produkt brauchst, so ein MVP, ein Minimum Viable Product, um eben Feedback zu bekommen.
Logisch. Dann steht da noch einheitliche Nutzererfahrung. Also die App sieht auf allen Geräten gleich oder zumindest sehr ähnlich aus.
Mhm. Und die Wartung wird einfacher. Eine Änderung im Code, zack, ist die auf allen Plattformen da. Die Frameworks helfen da auch oft bei Integrationen.
Okay, und die Reichweite ist natürlich größer, wenn man direkt beide großen Plattformen bedient.
Klar.
Aber bei dieser einheitlichen Nutzererfahrung, da stolper ich kurz. Ist das immer gut? Nutzer erwarten doch auf einem iPhone oft was anderes als auf einem Android-Gerät, oder?
Das ist ein sehr guter Punkt. Und genau da kommen wir zu den Nachteilen. Da müssen wir gleich noch drauf. Aber vielleicht erstmal, wie geht das technisch?
Ja, wie schafft man das, dass ein Code auf so verschiedenen Systemen läuft?
Im Grunde gibt es zwei Hauptwege, die der Text beschreibt. Entweder wird der Code, den du schreibst, sagen wir in Dart für das Framework Flutter, genommen und dann in den spezifischen Code der Plattform übersetzt. Also wirklich in Maschinencode für den Apple-Chip oder für Android.
Ah, okay. Kompilierung nennen die das.
Genau. Und der andere Weg, man nutzt Web-Technologien. HTML, CSS, JavaScript kennst du ja vom Webseitenbau.
Also quasi eine Webseite in eine App verpackt.
So ähnlich, ja. Die Oberfläche ist dann wie eine Mini-Webseite in einem App-Container. Und wenn die App dann auf die Kamera oder GPS zugreifen will,
dann brauchst du eine Brücke.
Exakt. Dafür gibt es dann spezielle Plugins, die die Verbindung zum Betriebssystem herstellen.
Und welche Werkzeuge gibt es da so? Die Quelle nennt ja ein paar.
Ja, da gibt es zum Beispiel React Native. Das setzt auf JavaScript oder TypeScript, was viele Entwickler schon kennen. Dann Flutter, wie gesagt, mit Dart. Das gilt oft als gut für komplexere Oberflächen.
Mhm.
Und dann gibt es noch Ionic oder Apache Cordova, die stärker auf diese Web-Technologien setzen. Oder auch .NET MAUI von Microsoft, das C-Sharp nutzt, sieht man oft im Business-Bereich.
Okay, da sind ja doch einige Möglichkeiten. Aber jetzt nochmal zu meiner Frage von eben. Wenn das alles so toll ist, günstiger, schneller, einfacher, warum macht man es nicht immer so? Wo sind die Haken?
Die gibt es. Definitiv. Und die Quelle verschweigt die auch nicht. Der größte Kompromiss ist oft die Performance.
Also die Geschwindigkeit.
Genau. Gerade wenn es grafisch anspruchsvoll wird, bei Spielen zum Beispiel, da kann eine Cross-Plattform-App manchmal eben nicht ganz mithalten mit einer nativ entwickelten. Die läuft dann vielleicht nicht ganz so butterweich.
Verstehe. Und was ist mit den Gerätefunktionen? Kann die App dann auch alles, was mein Handy kann? Face ID, Apple Pay, solche Sachen?
Das ist der zweite große Punkt. Nicht immer sind alle nativen Funktionen direkt verfügbar. Manchmal braucht man wieder spezielle Plugins oder muss sogar kleine Teile doch nativ entwickeln, was es wieder komplizierter macht.
Okay.
Und wenn Apple oder Google was ganz Neues ins Betriebssystem einbauen, ein neues Feature, dann dauert es oft ein bisschen, bis die Cross-Plattform-Frameworks das auch unterstützen. Da hängt man eventuell etwas hinterher.
Und dann noch Kompatibilität steht im Text, dass Dinge auf verschiedenen Geräten doch leicht unterschiedlich aussehen. Schriftarten, Abstände.
Richtig. Das kann mehr Tests und Anpassungen nötig machen. Und das führt uns wieder zu deinem Punkt von vorhin, die UI-UX-Anpassung.
Also das Aussehen und das Bediengefühl.
Exakt. Es ist halt schwierig, die Designvorgaben und das, was Nutzer auf iOS und Android erwarten, hundertprozentig perfekt unter einen Hut zu kriegen. Oft ist es eben doch ein Kompromiss.
Das heißt also, unterm Strich ist Cross-Plattform immer so ein Abwägen.
Genau das ist es, ein Trade-off. Du tauschst vielleicht ein Stück Native-Perfektion, die allerhöchste Leistung und den sofortigen Zugriff auf die neuesten OS-Features.
Richtig.
Und
gegen schnellere Entwicklung, weniger Kosten und eben die breitere Reichweite von Anfang an.
Richtig. Und die Kernfrage aus der Quelle ist dann, ist dieser Kompromiss für dein Projekt der richtige?
Also, was heißt das jetzt konkret für dich als Zuhörer? Solche Apps begegnen dir wahrscheinlich ständig, oft merkst du es gar nicht. Und wenn du vielleicht selbst über eine App nachdenkst, dann ist das eine echt wichtige Entscheidung am Anfang.
Mhm.
Laut unserer Quelle eignet sich der Ansatz ja oft gut für viele Business-Apps, für Online-Shops, News-Seiten. Also überall da, wo es vielleicht nicht auf die letzte Millisekunde ankommt und man nicht jedes brandneue Feature sofort braucht.
Und vielleicht noch ein Gedanke zum Schluss, so zum Mitnehmen. Der Text beschreibt ja, wie es heute ist. Aber die Technik bleibt ja nicht stehen.
Stimmt.
Werden diese Frameworks vielleicht irgendwann so gut, dass die Unterschiede zur nativen Entwicklung, fast verschwinden? Oder bleibt dieser grundlegende Kompromiss, Einheitlichkeit versus Plattformeigenheiten, Entwicklungsspeed versus native Optimierung, bleibt der uns erhalten? Das ist, glaube ich, eine spannende Frage für die Zukunft.